ist freundlich oder längere Zeit sonnig bei 8 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel.
Vier Stürme, ein Sturm. Von Philipp Blom.
So, we're ready when you're ready.
Okay, we are ready.
Great, so we'll give you a hot tip, okay?
Spielern überlassen.
Julia, willst du noch etwas Wein?
Mindestens 3 Todesopfer fordert das Orkantief auch in den Niederlanden. Der Sturm legt das öffentliche Leben in großen Teilen des Landes lahm. Zahlreiche Bäume werden entwurzelt.
Der Sturm reißt an den Fenstern, seufzt in den Lüftungsschächten, greift den Baum an und droht, alles zu entwurzeln.
Überall gibt es sie jetzt, die Stürme. Im Fernsehen zeigen sie, dass die Grachten von Amsterdam einige ihrer schönsten historischen Linden verloren haben, ins Wasser gestürzt, diagonal über den Bildschirm. Was für ein Sommer. Noch vor einer Woche jagten die Thermometer Rekorde wie Profisportler, höher, größer, besser.
Die Watte in seinem Schädel isoliert ihn gegen das Heulen der Böen draußen und lässt nichts als gedämpfte Stille zurück. Geräuschlos kratzen die Äste des nahen Baumes an den Fensterscheiben und verlangen nach Asyl.
Dieser Sturm ist ein Freak,
denkt er.
Er kommt aus dem Nichts. Genau wie der Regen davor. 40 Tage und 40 Nächte. Bald werden sie die Reiter der verdammten Apokalypse schicken. Und es wird sich erfüllen, wie es geschrieben steht. Außer natürlich, dass gar nichts sich erfüllt. Was auch immer diese Plagen sind, sie sind nicht biblisch.
Denkt er.
Keine Frösche und kein Blut. Und Heuschrecken gibt es nur in Afrika. Das ist unsere Apokalypse. Die Langeweile, die wir dabei fühlen, die Dinge zusammenbrechen zu sehen. Unmöglich, sich zu verstecken. Der Wind pfeift durch jede Ritze. Wer sich hinauswagt, wird mit dem plötzlichen Tod bedroht. Unverbesserliche Optimisten werden von herabfallenden Ästen erschlagen. Autos von Baumstämmen zerdrückt.
All das macht ihn nervös.
Aber da ist noch die Stille. Konzentriere dich darauf. Lass das, was draußen ist, draußen sein.
Aber die Stille beunruhigt ihn, verstört ihn.
Sie verbirgt Stimmen. Ihre eigene Kakophonie. Da wohnen Ungeheuer. Wodka wird die Antwort wissen. Nur einen Schluck. Angst.
Merkt er.
Und doch gibt es nichts, wovor ich Angst haben müsste. Ich habe alles. Oder fast. Job, Hypothek, Designermöbel, Aktien, Taucheruhr. Keine Frau mehr. Keine Freundin im Moment. Niemand passt so recht. Das kommt vor. Der verdammte Sturm respektiert mein Schweigen nicht.
Er geht zurück in seine Stille.
Das ist ein Fehler. Die Stille kann einen gefangen nehmen. Dinge offenbaren. Es gibt Enttäuschung. Die Dinge sollten sich ganz anders entwickeln. Immer schon.
Man hatte ihm gesagt, dass alles gut werden würde.
Alle hatten sie es gesagt. Jeder von ihnen. Und wem sollte man glauben, wenn nicht ihnen? Es gibt Verrat.
Als er jung war und voller naiver Kraft, war seine Welt schwindlig vom Triumph, von dem Zufall recht zu haben.
Die Dinge wurden erst langsam, dann plötzlich hässlich.
Es gab immer genug, worauf man die Schuld schieben konnte. Die Menschen, die Unruhen, die Stürme.
Aber selbst an ruhigen Tagen hat es sich nie wieder richtig angefühlt. Nicht ganz. Ich fühle mich wie ein Hochstapler. Fast wie ein Einbrecher, der ein Leben lebt, das für jemand anderen bestimmt ist.
Das machte ihn wütend. Manchmal.
Eigentlich habe ich mir für alles, was ich habe, den Arsch aufreißen müssen. Immer schon. Unendliche Anstrengungen, Langeweile, Flexibilität, Ellenbogen, Diplome, Zeug, das man sich ins Hirn paukt und dabei die Hormone beiseite schiebt. Die alten Illusionen.
Er sieht sich um.
Das ganze Zeug, mein Zeug, alles nicht mehr neu.
Und doch hat er dafür auf viel verzichtet.
Frustwüsten durchquert. Mich pflichtbewusst besoffen, im Morgengrauen Takeaways gegessen, One-Night-Stands gehabt, Autos geleast und Nächte verloren, Dinge bereut. Ist das nicht genug?
Alles richtig gemacht. Er ist fast froh über den Kälteeinbruch.
Selbst eine Klimaanlage reicht bei 40 Grad nicht aus. Das Gehirn schaltet ab. Fühlst dich wie die Bäume auf der Straße, verdorrt. Irgendein Virus saugt an ihren braun umrandeten Blättern. Ein Blätterdach wie die Frisur von einem eitlen alten Mann. Alles falsches Volumen und unnatürliche Farben. Der Zusammenbruch steht bevor. Ich hab Deadlines. Keine Zeit für Hitzschlag.
Der Wind zerrt mit neuer Wut an dem einsamen Baum vor dem Fenster, brüllt in die leere Nacht. Um das Haus herum scheint er in ganzen Sätzen zu sprechen.
Geheimnisse so alt wie Adam. Atemlos. Brutal. Ich weiß, dass es da draußen Dinge gibt. Zu groß, um sie zu denken. Zu abstrakt, um sie sich vorstellen zu können. Zu verrückt.
Er kann es sich nicht leisten, Zeit damit zu verlieren, darüber nachzudenken.
Das ist nicht gut für meine Angstzustände.
Er nimmt Tabletten.
Grübeln nützt nichts, hat der Arzt gesagt. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, wo alles schiefgelaufen ist. Es ist sinnlos, Fragen zu stellen, auf die es keine Antworten gibt. Es nützt auch nichts, Recht zu haben.
Als er jünger war, hatte er an freie Märkte und Mercedes-Benz geglaubt.
Und jetzt, plötzlich, ist das alles zu einem Zeichen der Schande geworden. Aber wer hätte gedacht, dass so viel Licht so viel Schatten wirft? Wir sind Schlafwandler.
Hatte ihm jemand gesagt?
Wir gehen auf die Klippe zu und wir wissen, dass sie da ist. Aber wir können es nicht glauben. Können nicht glauben, dass das Land wirklich enden wird. Und mit ihm alles, was wir kennen. Und so gehen wir weiter, weil die anderen in die gleiche Richtung gehen und sie sich nicht alle irren können. Wir sind nicht klüger, nicht besser als unsere Großeltern, die in zwei Weltkriege stolperten. Aber das Leben ist immer ein erster Versuch. Und bis man es besser weiß, ist man schon tot. Also übernimmt man seine Anweisungen und Meinungen von den anderen. Man trägt sie wie warme Winterkleidung. Die Zukunft kann dir einen bösen Tritt in den Arsch versetzen, während du den Horizont nach den Geistern der Vergangenheit absuchst. Diese Dinge machen dich einfach fertig.
Eine Explosion schreckt ihn auf.
Hat es schon angefangen?
Fragt er sich.
Hat es schon angefangen?
Er geht zum Fenster, sieht in das Chaos hinaus. Ihm wird klar, dass er keine Ahnung hat, was dieses Es sein soll, was angefangen haben soll.
Aber ich spüre etwas. Das Bedürfnis, dass etwas passiert, dass etwas endet, zerschlagen wird und neu beginnt.
Der Regen hat sich in einen Sturzbach verwandelt. Die Fluten treiben diagonal über das Rechteck des Fensters. Das Licht der Straßenlaterne wird zerstäubt und die Krone des Baumes am Straßenrand schwankt wild. Aber sie hat sich verändert. Sie scheint kleiner zu sein, soweit er sie durch den Regen erkennen kann. Und an der Stelle des Stammes ist ein weißer Fleck entstanden.
Irgendwas muss abgebrochen sein,
denkt er.
Ein Ast vielleicht. Das ist so etwas wie Schrödingers Baum. Bis der Regen aufhört und ich ihn klar sehen, beobachten kann, existiert er potenziell in zwei Zuständen gleichzeitig. Ganz und gebrochen. Ein Widerspruch in sich. Erst der Moment der Beobachtung hebt einen dieser Zustände auf.
Er freut sich über diesen Gedanken, lächelt in sich hinein, ohne es zu merken.
Es ist noch nicht geschrieben,
denkt er.
Nichts ist entschieden. Nichts.
Er schenkt sich noch einen Drink ein.
noch nicht geschrieben,
schreibt sie.
Sie kann uns gehören. Noch. Wir müssen sie nur ergreifen. Es wagen.
Draußen wütet der Sturm, als wolle er mit einem Militärputsch die Macht an sich reißen. Ein Kampf von Haus zu Haus zwischen den Stoßtruppen der Elemente und einigen ungesicherten Fensterläden. Ein erbarmungsloser, ungleicher Kampf. Die Läden knattern wie Gewehrsalven.
Wir haben eine strahlende Zukunft,
schreibt sie.
Ich kann es spüren. Von dem Moment an, als ich dich traf, war ich mir sicher. Mit dir zusammen kann ich alles erreichen. Keine Grenzen.
Sie hält inne. Die Finger schweben über die Tasten.
Nein. Nein, das muss ich mit der Hand schreiben,
beschließt sie.
Die Zukunft steht noch nicht geschrieben,
zögert sie. Sie kaut auf dem Holz des Stiftes, wie sie es von klein auf getan hat.
Ich habe immer weiter gekämpft. Auch während der schlimmsten Krankheit. Und wir sind noch immer hier. Kämpfen immer noch. Und stuckend, ausweichend, Schläge austeilend. Wir lieben uns immer noch. Ist das nicht alles, was zählt?
Was in aller Welt kann man sich mehr wünschen?
Wenn wir so weitermachen können, wenn wir damit durchkommen, ist das unser Sieg gegen die Zeit, die Genetik, zufällige Grausamkeit, Steuern, gefühllose Unfälle, den Wolf an der Tür, der hustet und pustet.
Nicht, dass es nicht auch Entschädigungen gegeben hätte.
Eine Wohnung voller Erinnerungen? Bücher?
Die meisten davon gelesen.
Bilder, Jazz, Wein.
Manchmal davor zu viel.
Und Freunde. Freunde in Not und im Triumph. Die Segnungen unerwarteter Freundlichkeit. Sogar etwas Erfolg. Eine Art Anerkennung. Die Miete ist bezahlt.
Nichts, worüber man sich beklagen könnte.
Die Zukunft,
denkt sie.
Alles, was ich schreiben kann, ist Folgendes. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass wir eines Tages tot sein werden. Und trotzdem stehen wir jeden Morgen auf, um etwas Sinnvolles zu tun. Trotzdem lieben wir. Das ist ein verdammtes Wunder. Lasst uns also lieben. Lassen wir uns durch das Ende nicht einschüchtern. Das Leben war schon immer katastrophal. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Die Angst vor dem totalen Verlust war schon immer ganz nahe. Und doch war das Leben immer so viel mehr. Berührung und Sex. Ein plötzlicher Duft, eine freundliche Geste im Bus. Ein Musikstück, das einen nicht mehr loslässt. Zufällige Schönheit. Flüchtige Blicke und bedeutungslose Momente der Verzückung. Trotzdem lohnt es sich zu leben. Wir sind wirklich zu dumm, um das alles zu verdienen. Die meisten Menschen sind es,
denkt sie. Aber sie misstraut dieser Idee. Sie weiß, dass es eine Lüge ist. Schon als Kind hatte sie das verstanden.
Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Hart.
Aber härter als andere?
Und meine Liebe?
Sie hatten sich an der Universität kennengelernt. Zwei junge Frauen, die bereit waren, die Welt zu erobern.
Es gibt keinen Verdienst. Kein Verdienst an diesem glücklichen Zusammentreffen oder an dem, was ihr später passiert ist. All dieses Leiden. Für was? Für wen? Für welches Prinzip?
Nein, Verdienst hat damit nichts zu tun.
Die meisten Menschen mögen dumm sein, aber auch die Weisen leiden. Oft mehr als die anderen. Weil sie verstehen. Weisheit ist nicht sicher.
Definitiv nicht. Vielleicht ist sie nicht einmal weise.
Zukunft.
Ihre Hand ist selbstbewusster, wenn sie einen Stift hält. Sie blickt auf in die Wut des Sturms. Sie kennt diese Wut, sie hat sie schon oft gespürt. Aber jetzt fühlt sie sich besonders machtlos. Gestrandet in irgendeinem Hotel, nach einem anderen Job, in irgendeiner Stadt. Sie weiß nicht einmal wo. Das ist ihr Leben. Sie muss diese Reisen allein machen. Reisen ist teuer und anstrengend. Zu viel für ihre Partnerin. Also reist sie allein.
Effizient. Schnell. Ich packe wie ein Profi.
Jedes Mal, wenn sie das Haus verlässt, ist sie überzeugt, dass sie nie wieder zurückkommen wird. Dass etwas passieren wird. Dass dies das Ende ihres Lebens ist, wie sie es kennt und liebt. Und jedes Mal kommt sie überrascht zurück in ein Leben, das einfach seinen Lauf nimmt. Sie hat nie ganz verstanden, wie das möglich sein kann.
Der Baum da draußen tanzt wie ein Verrückter. Er wird von unsichtbaren Böen geschüttelt, die ohne Rücksicht die Straßen hinunterschreien und von durchdringenden Regen ertränkt werden.
Die Straßen mit ihren hohen Gebäuden bilden Windkanäle und verstärken den Effekt des Sturms.
Die Zukunft steht noch nicht geschrieben. So. Das war doch nicht so schwer.
Aber das war es. Und sie muss ihre zitternde rechte Hand entspannen.
Meine Liebste wird jetzt zu Abend essen oder Fernsehen. Zu müde, um etwas anderes zu tun. Irgendeine blöde Serie, die sie eindösen lässt.
Sie wird später anrufen. Aber am Telefon ist es manchmal ein Kampf. Zu wenig Konzentration, wenn sie müde ist.
Deshalb schreiben wir.
Meistens schreiben sie SMS. Aber manchmal nimmt sie auch ein Stück Papier auf die altmodische Art und schreibt ein oder zwei Sätze in ihrer kritzeligen Handschrift, wobei sie versucht, leserlich zu bleiben. Dann fotografiert sie die Seite und schickt sie ab.
Ich habe einen ganzen Stapel von diesen Nachrichten.
Sie wird sie als Souvenir mitnehmen, wenn sie wieder nach Hause kommt.
Ist es nicht zynisch, falsche Erwartungen zu wecken? Auch wenn die andere weiß, dass man genau das tut? Oder ist es in Ordnung? Sogar überlebenswichtig. Aber was wissen wir eigentlich? Die Wissenschaft vollbringt täglich Wunder. Therapien entwickeln sich weiter und überhaupt ist die ganze Angelegenheit ein Glücksspiel. Für uns alle. Ergreife den Tag. Und wie viel besser es ihr geht als noch vor 6 Monaten. Nein, nichts steht geschrieben. Du musst weitermachen.
Was sie wirklich schreiben will, ist, dass sie es nicht erträgt, an ein Leben allein zu denken. Dass sie es sich nicht einmal vorstellen kann. Dass ihre Liebe ihr alles bedeutet. Dass sie ihre Welt und ihr Atem und ihr Herzschlag ist und dass das schon beängstigend genug ist, wenn die andere gesund und munter ist. Aber dass sie die Intensität ihrer Liebe, an der ihre Angst messen kann, sie kann ihre Angst nicht ergründen.
Ich bin zu großer Liebe fähig.
Diese Art von Liebe bringt dich um.
Sie ist zu gewalttätig für ein menschliches Herz, das von heftigen Krämpfen zerrüttet wird.
Was sie schreiben will, ist, dass sie im Licht des Gesichts ihrer Geliebten lebt.
Eine Bombe vielleicht?
Sie will es nicht wissen. kann sich kaum bewegen. Das Herz schlägt ihr im Mund. Die Hand zittert noch.
Kein Wunder, dass die Leute auf der Straße an Herzinfarkten sterben. Sie sagen, es liegt am Fastfood und an der Luftverschmutzung. Niemand kann zugeben, dass Lieben einfach zu viel sein kann. Zu gefährlich. Am sichersten ist es, nicht zu lieben. Aber das ist keine Entscheidung, die man trifft. Es passiert oder es passiert nicht. Und man kann ein Leben lang über das Warum und Wie nachdenken.
Es war ihr passiert. Einfach so. Vor all den Jahren.
Gute Jahre. Schwere Jahre. Jahre mit allen möglichen biblischen Plagen, aber auch mit Nähe, Vertrauen, grenzenlosen Gefühlen von gefährlichem Glück, das über dem Abgrund schwebte. Ich würde das alles wieder tun. Und wir werden weitergehen. Noch steht nichts geschrieben.
Bis jetzt haben sie es geschafft.
Dieser Knall. Das war der Baum draußen.
Da ist sie sich sicher. Sie will ihn nicht sehen.
Es tut schon genug weh. Aber auch wenn er in zwei Hälften gespalten wurde, er wird wachsen. Er wird wieder wachsen. Bäume wachsen einfach weiter, wenn sie können.
Und dann, einfach so, merkt er, dass der Sturm vorbei ist.
Sie hatten sich während des schlimmsten Sturms geliebt. Oder sie hatten es vorgehabt. Aber sie waren zu abgelenkt von der Gewalt der Böen. Und vielleicht schon zu vertraut miteinander. Zu erschöpft vom Wollen. Vom Wollen. Vom Zweifeln. So hatten sie einfach dagelegen, Körper an Körper. Plötzlich ohne ein Drehbuch, dem sie folgen konnten, und hatten dem Pfeifen, dem Seufzen, dem panischen Schlagen irgendeines Fensterladens zugehört. Sie müssen eingeschlafen sein und sind in der Stille aufgewacht. Einer Stille, wie sie nur nach etwas Schrecklichem möglich ist.
Er steht auf, nackt wie er ist, und geht zum Fenster. Ein einziger weißer Lichtstrahl schneidet tief zwischen zwei vage, bedrohliche Silhouetten der gegenüberliegenden Häuser. Das Licht malt einen lebhaften Streifen gleißender Helligkeit auf die hölzerne Fensterbank und verfehlt seine blasse Haut nur um eine Handbreit. Er bleibt im Schatten stehen und schaut hinaus.
Was ist los?
Nichts, antwortet er. Es ist nur der Baum, du weißt schon, auf der Straße. Der Sturm hat einen großen Ast abgerissen. So dick wie mein Bein. Er liegt einfach da auf der Straße. Das hätte jemanden umbringen können.
Ich mag das nicht.
Was?
Es wird immer mehr. Die Stürme und alles. Ich mag es nicht. Das macht mir Angst.
Keine Sorge. Bäume wachsen nach.
Sei nicht so herablassend zu mir.
Das wollte ich nicht. Entschuldige. Die Wunde des Baumes, an der der Ast abgerissen wurde, ist in der Morgensonne blendend weiß, fast obszön in ihrer erschrockenen Nacktheit. Es wäre jemand auf der Straße erschossen worden. Er kann dort sogar etwas Rotes erkennen, als ob es blutet.
Ein Aufschub, denkt sie. Nur eine Gnadenfrist. Der nächste Sturm wird kommen. Jeder Baum hat seinen letzten Sturm. Den Moment, in dem er sich nicht mehr wehren kann.
Er ist fasziniert von der Wunde dieses stillen, unbeweglichen Baumes. Der Ast liegt auf der Straße. Seine weiße Flanke ist rot gefärbt. Werden diese Stürme immer mehr? Immer häufiger? Und ist das wichtig? Sind wir nicht hier, um Stürmen zu trotzen? Neue Bäume, andere Bäume werden wachsen und gedeihen. Langsamer. Sich an den Boden schmiegen. Flexibel. Die Natur vollbringt wahre Wunder der Anpassung. Das Leben fängt gerade erst an.
Sie sieht seine schlanke Gestalt im Gegenlicht, die Definition seiner Muskeln, Sonnenstrahlen durch sein ungekämmtes Haar. Sie will ihn immer noch und will seinen Optimismus, aber sie kann nicht Teil davon sein. Er ist so jung. Sie selbst hat keine langfristigen Ziele, ihr Horizont reicht kaum über das Ende des Monats hinaus. So kommt man über die Runden. Es ist nicht so, dass sie es nicht wüsste. Es ist eine Frage, wie viel man verkraften kann, wenn alles auf einmal passiert. Es geht alles zu schnell. Und sie driftet auf einem immer kleiner werdenden Eisberg in diesen tückischen Ozean hinein. Immer weiter weg von den anderen, von dem, wo sie sein will. Sein muss. Es ist die Strömung, unsichtbar und allmächtig. Man kann gegen sie anrudern, aber am Ende wird man von ihr überwältigt. Es hat keinen Sinn, sich zu verausgaben. Vielleicht wird sich die Strömung irgendwann ändern. Das ist deine beste Hoffnung. Und da ist er, der wachsende Strahl der Morgensonne, der seine Haut zu entzünden droht. Unglaublich makellos. Unmöglich weit weg und doch so nah. Sein harter Körper und seine Zärtlichkeit sind überwältigend. Seine Energie provoziert sie. Er weiß, was er will, mit der Gewissheit der Jugend. Nicht, dass er nicht seine Niederlagen gehabt hätte, seine verzweifelten Versuche, irgendwie wichtig zu sein.
Aber es scheint ihn nicht zu stören, wenn er hinfällt. Er steht einfach auf und beißt die Zähne zusammen, bis es wie ein Lächeln aussieht. Die griechischen Götter müssen so sein, denkt sie sich. Eine schöne, unwiderstehliche Kraft. Nicht, dass er ein Gott wäre, zum Teufel, nein. Er kann manchmal ein kleines Arschloch sein. Zu selbstsicher, zu sehr auf seinen Charme bedacht. Aber es ist seine Energie, die sie liebt, auf die sie sich verlassen hat.
Er schaut immer noch gedankenverloren aus dem Fenster.
Komm.
Ich weiß, dass du wegen dieser Sachen Angst hast.
Er rührt sich nicht.
Ist es das nicht?
Sagt er, ohne sich umzudrehen. Aber das macht nichts.
Okay. Lass mich präziser sein. Es hilft nicht.
Ich denke schon. Rationale Angst ist, nun ja, rational. Und überhaupt...
Du scheinst zu glauben, dass ich das irgendwie nicht verstehe.
Dass du was nicht verstehst?
Naja, alles. Die Stürme und all das.
Ach, ich weiß, dass du es verstehst. Aber du hast recht, es spielt keine Rolle.
Du bist nicht oft einer Meinung mit mir.
Jetzt komm wieder her und fick mich. Hm? Jetzt komm. Komm.
Dieser verdammte Sturm hat ihn fast umgebracht.
Dieser Ast. Nicht mehr als eine Handbreit. Er hat mehrere Säcke durchbohrt, direkt durch sie durch. Was für eine Sauerei. Wenn mein Kopf noch da gewesen wäre. Keine Chance. Mutter Gottes, erbarme dich unser.
Er hatte auf seinem Karren geschlafen wie die meisten Nächte der letzten Monate. Er hatte etwas getrunken und war in einen tiefen Schlaf gefallen.
Der Sturm muss plötzlich gekommen sein.
Als er von dem Knall aufwachte, wusste er nicht, was los war. Und er hatte gerade den Kopf herumgerissen, um zu sehen, was passierte.
Etwas hatte wie ein wildes Tier in den Müll gebissen. Genau dort, wo mein Ohr war, wo mein Kopf gewesen war. Und begrub mich dann unter sich.
Zuerst hatte er sich nicht bewegt, zu verängstigt, zitternd vor Kälte und Angst, während der Sturm um ihn herum tobte.
Ich war von einem Ast eingeklemmt, durch das Gewicht von nassen Blättern.
Nach und nach, zitternd und fluchend, hatte er sich losgerissen und im Eingang eines Hochhauses Schutz gesucht, wobei er den Marmorboden überflutete. Ein Sicherheitsbeamter bemerkte ihn, hatte aber Mitleid mit ihm.
Einen Hund würde man bei diesem Sturm nicht wegjagen.
Und er ist schließlich ein Mensch.
Ich wurde schließlich auch nicht als Müllsammler mit einem Handkarren geboren. Niemand hat mir so ein Schicksal vorausgesagt. Ich war Klassenbester in meinem Dorf. Ein aufgewecktes Kind. Das hatten sie alle gesagt.
Aber das Leben hatte sich in schrumpfenden Kreisen bewegt. Harte Entscheidungen und auch einige schlechte. Türen, die sich schlossen, eiserne Notwendigkeiten, das Glück immer knapp außerhalb seiner Reichweite.
Du hast dein Bett gemacht. Jetzt musst du darin liegen, hat meine Frau gesagt,
als sie mich das letzte Mal vor die Tür gesetzt hat.
Solange er an der Flasche hängt, ist er zu Hause nicht willkommen.
Und ich kann nicht einfach so zurückgehen und mir mit Gewalt nehmen, was ich will. So bin ich noch nie gewesen.
Er hat Mitleid mit Typen, die nicht den Mut haben, für sich selbst einzustehen.
Die Leute verprügeln, Frauen und Kinder und so weiter. Ich bin kein Schwächling. So war ich noch nie.
Ein Müllsammler ohne Zuhause.
In meinem Karren zu schlafen ist nicht so schlimm. Nicht im Sommer. Niemand raubt jemanden aus, der auf Müllsäcken liegt. Und man muss sowieso früh raus. Und man riecht sowieso nach Müll. Also solange ich mich irgendwann sauber machen und meine anderen Klamotten waschen kann, spare ich mir den langen Heimweg.
Er ist nicht einmal wütend auf sie. Und vielleicht ist er sogar erleichtert. Er fürchtet ihr Urteil mehr als das von anderen.
Ich vermisse sie. Ihre laute Entschlossenheit. Ihre Loyalität. Ihre Wärme an meiner Seite in all den Jahren. Aber die vergangenen Jahre haben ihre Narben hinterlassen. Und wir mussten mit dem auskommen, was uns geblieben ist. Die Kinder sind aus dem Haus und weit weg.
Er hat jedes einzelne von ihnen unbeholfen geliebt.
Ich werde keinen Preis als bester Vater oder bester Ehemann gewinnen. Aber ich habe mein Bestes getan, um sie alle zu ernähren. Und ich liebe meine Frau. Und weiß, dass sie immer für mich da sein wird, bis zum Ende.
Eines Tages wird er aufräumen und nach Hause gehen.
Müllsammler werden nicht alt. Das ist das Problem.
Die Arbeit ist zu hart, die Sonne zu unbarmherzig und die Straßen zu brutal. Ab und zu wacht einer von ihnen nach einer kalten Nacht einfach nicht mehr auf.
Wird überfahren oder verprügelt oder in der Dunkelheit abgestochen, nur so.
Sie finden ihn am Morgen und machen eilig das Kreuzzeichen.
Wenn ich noch ein bisschen länger durchhalte, werde ich wieder gesund.
Aber in der Zwischenzeit nutzt er seine Freiheit, um seine Forschungen fortzusetzen.
Solange der Alkohol mir hilft, zu schlafen, zu denken und die Dinge zu ertragen.
Es begann alles aus Langeweile.
Im Laufe der Jahre ist mir aufgefallen, dass sich der Müll verändert. Dass es mehr und besseren Müll gibt. Andere, neue Sachen. Noch verpackt. Noch nicht einmal verschimmelt oder zerrissen oder kaputt. Einfach weggeworfen. Auch teure Lebensmittel. Und sogar Kleidung, Markenware. Man kann sie noch gebrauchen, aber man kann sie kaum verkaufen. Auch nicht auf der Straße. Weil jeder, der sich überhaupt etwas leisten kann, schon ein neueres Modell hat. Auf Kredit natürlich. Es ist, als ob die Dinge nichts mehr wert sind. Der Müll wächst, als gäbe es Fabriken, die nur noch für die Mülldeponien produzieren.
Dies als eine Art Wendepunkt. Manchmal träumt er von einer Zeit, in der der Müll endlich die Oberhand gewinnen wird.
Eine Art ideales Stadium, die Stunde der Müllsammler, der Müllhalden. Die Menschen schuften nur noch, um den Müllgöttern zu dienen.
Schon jetzt ändert sich das Geschäft.
Eine neue Art von Müllmännern verdient ihren Lebensunterhalt nicht mehr mit dem Einsammeln von Abfällen aus Tonnen und Containern und Papierkörben. Sie klauen ganze Lieferungen vom Lastwagen, bestechen die städtischen Müllmänner, damit sie sich wie Aasgeier auf die in Plastik eingewickelten Segnungen stürzen können. Sie sind wie große Möwen, die im Sturzflug kommen oder einfach nur bedrohlich mit ihren scharfen Schnäbeln dastehen.
Er nennt sie Möwen.
Weil sie auf dich losgehen, wenn du ihnen in die Quere kommst. Und sie kommen nie allein.
Während er und die Älteren die verschiedenen Arten von Müll mühselig Stück für Stück auf ihre Karren laden müssen und sie die endlosen Straßen entlang zu den Sammelstellen schieben.
Wo wir dann Schlange stehen, um unser Zeug wiegen und zählen zu lassen, ein Nickerchen zu machen oder zu plaudern oder zu streiten oder gelegentlich sogar zu singen oder zu prügeln, je nachdem, wie der Tag gerade ist und in manchen Fällen auch, wovon wir gerade high sind.
Er meint...
Die Art des Mülls hat sich verändert. Von den Überresten der Gärten und städtischen Grünanlagen
zu den Abfällen von Partys, den geleerten Flaschen und den dort eingenommenen Drogen.
Er ist zu einem Experten für diese Veränderungen geworden und sammelt Informationen wie ein Wissenschaftler. Macht sich Notizen in einer Reihe von Notizbüchern, katalogisiert, quantifiziert, beschreibt die langsame Veränderung der Eingeweide seiner Stadt und was sie über die Menschen in ihr und die Welt, die sie alle teilen, aussagt. In den langen Stunden, in denen er seinen Karren die Straße entlang zieht, hat er sich Systeme für all diese Zahlen ausgedacht, aber sie zu berechnen übersteigt seine Fähigkeiten.
Aber ich weiß, dass es nicht gut ist, dass es nicht gut sein kann. Ich könnte es beweisen. Mein System könnte es, wenn ich nur die Zeit hätte. Es sollte sie ernüchtern. Alle sollte es ernüchtern, aber das tut es nicht. Den Leuten ist das scheißegal. Sie wissen es, aber es ist ihnen egal. Und es macht mich auch nicht gerade nüchtern. Sonst könnte ich zu Hause schlafen.
Es ist ein Kampf, den Ast von der Karre zu bekommen. Zuerst muss er ihn aus all dem Zeug herausziehen, das aus dem zerrissenen Plastik herausplatzt. Aber er ist schwer und der Ast ist größer als er selbst. Und die nassen Blätter kleben an ihm. Der Sturz hat den Ast durch 5 Müllsäcke mit Dosen aus einem Restaurant gerammt.
Das frische weiße Holz ist rot von Tomatenstücken und glänzt in der Morgensonne wie das Blut des Heilands. Es gibt Leute, die würden glauben, dass dies ein Zeichen ist.
Denkt ihr.
Aber wofür und für wen? Bin ich durch ein Wunder gerettet worden? Oder hat Gott versucht, mich zu töten?
Die Anstrengung, den Ast zu entfernen, hat ihn ins Schwitzen gebracht. Jetzt, wo er sich für einen Moment auf die Pritsche seiner Karre setzt, beginnt er die Kälte zu spüren.
In der Morgensonne ist noch keine Wärme. Vor ein paar Tagen war es noch heiß. Die Leute sind im Schatten gesessen und die in der Sonne sind verwelkt und zusammengebrochen.
Aber jetzt fröstelt ihn.
Es ist besser, sich zu bewegen,
murmelt er vor sich hin.
Zu Hause gäbe es jetzt einen heißen Kaffee, um sich zu wärmen.
Aber die erschöpfte Straße, noch nass von dem wütenden Sturm, bietet ihm nichts.
Ich weiß, wo ich eine heiße Tasse finden kann.
Aber es ist ein langer Weg und der Karren ist vom Regen beschwert und der Ast hat alles in ein Chaos verwandelt.
Der Müll und die Stürme gehören zu einer größeren Wahrheit,
denkt er, undeutlich. Und er wird sie irgendwo in seinen Notizen finden, zwischen den Zahlenkolonnen, in den forensischen Details.
Eines Tages werde ich all das in einen Computer eingeben und der wird mir eine Antwort geben.
Aber im Moment ist er zu benommen von der Kälte und dem Schreck, den er bekommen hat, um dieser Idee auf den zahllosen verschlungenen Pfaden zu folgen, auf die sie führen könnte.
Wenn ich nur den Zusammenhang finden könnte, würde ich das Schicksal der Dinge verstehen. Die Ordnung der Welt, von der ich nur Bruchstücke aus meinen Forschungen herauslesen kann. In der Schule habe ich einmal gelernt, dass es im alten Rom Männer gab, die Wahrsager hießen und die Zukunft aus den Eingeweiden von Vögeln lasen.
So erinnert er sich.
Aber sie können nicht viel getaugt haben. Denn Rom ist verschwunden und sie haben nichts gesehen. Sie hätten es mit dem Lesen des Mülls versuchen sollen,
denkt er, während der Müll zu ihm über die kommenden Veränderungen spricht.
Veränderungen, die keiner der klugen Leute im Radio oder in den Zeitungen zu verstehen scheint. Er wächst und wächst.
Er wächst und wächst. Und schon jetzt muss die Stadt jeden Tag erstaunliche Anstrengungen unternehmen, um ihn verschwinden zu lassen. Tonnen und Tonnen davon werden in Güterzüge verpackt und in weit entfernte Länder transportiert.
Vieles andere wird im Schutze der Dunkelheit verbrannt. Oder sie bezahlen Mafiosi, die das Zeug lastwagenweise abholen und einfach verschwinden lassen.
Er ist ein kleines Rädchen in dieser Maschinerie. Eine Tatsache, die ihn immer noch erstaunt.
Wir sollten uns auf den Weg machen,
denkt er. Aber seine Beine sind noch nicht bereit, ihm zu folgen.
Was wohl mit meinen Kindern passiert ist?
Er hat den Kontakt zu ihnen vor einiger Zeit verloren. Aber damals war er anders. Wütender.
Sagt mir, dass eine große Veränderung bevorsteht.
Und manchmal, kurz bevor er nach ein oder zwei tiefen Schlucken einschläft, träumt er davon, was sein könnte, wenn der Müll die Welt erobert hat.
Wie die ganze Welt davon krank wird. Und wie die Erde neue Arten von Würmern und Raupen hervorbringt, die alles verschlingen und wieder guten Boden schaffen. So wie in meinem Dorf, als ich klein war. Du hast dein Bett gemacht, jetzt musst du darin liegen, hat meine Frau gesagt.
Er stellt sich eine zukünftige Welt vor, nachdem der Lärm aufgehört hat, der Gestank verschwunden ist und die Raupen sich in Schmetterlinge verwandelt haben, deren leuchtende Farben sein geistiges Auge blenden.
Dort ist es friedlich. Aber einsam. Es gibt dann niemanden mehr, der mir etwas bedeutet. Sie sind alle von den Würmern gefressen worden.
Der Gedanke, dass er allein in diesem seltsamen zukünftigen Paradies lebt, ist kein Trost für ihn.
Nichts im Vergleich zu der Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren.
Eines Tages wird er aus den Beweisen, die er gesammelt hat, das Bild zusammensetzen.
Dann werde ich es verstehen.
Aber jetzt spürt er die Kälte in seinen Knochen.
Dies ist nicht das Paradies. Noch nicht. Es ist wohl besser, sich zu bewegen.
Er steht auf.
Vier Stürme, ein Sturm von Philipp Blom. Mit Michael Dangl, Felix Kammerer, Karl Markowitsch, Eva Meyer, Petra Morset und Katharina Stemberger. Musik: Quartetto Quiroga. Violine: Aitor Evia und Zibran Sierra. Viola: Giuseppe Pucciades. Cello: Helena Poggio. Musikaufnahmeleiter: Jens Jamin. Tongestaltung: Martin Leitner und Manuel Radinger. Regieassistenz: Alexandra Wimmer. Produktionsleitung und Besetzung: Stefanie Zussner. Regie: Leonhard Koppelmann. Redaktion: Kurt Reisnecker. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2025.
Deutschlandfunk Kultur und SR Kultur. 23 Uhr. Die Nachrichten.